Welt, wunderbare Natur. Ich bin sogar gegangen tauchen. Und da ist mir in einer vollkommen fremden Welt. Alle möglichen Fische. Erst dann habe ich begriffen, dass der Film Findet Nemo, wie gut das da eigentlich gemacht ist. Und der könnte gerade wirklich dort gefilmt worden sein. Weil ich habe all die Fische habe ich gesehen. Das war ein riesengroßes Erlebnis gewesen. Aber nicht nur das, auch Thailand selber, das ist eine ganz andere Welt. Wir können uns das, wenn man noch nicht gewesen ist, außerhalb von der westlichen Welt, kann man sich das gar nicht vorstellen. Es ist so anders. Es ist so, wie soll ich sagen, fremd. Einfach fremd. Aber es hat auch wieder Menschen, wie bei. Aber die verhalten sich ein bisschen anders. Sehen ein bisschen anders aus. Haben ein bisschen anderen Umfang. Ich wollte einmal am Flughafen an ein Tischli her sitzen. Und hinten ist ein Gestell gewesen, und dann ist das Tischli und ich hatte so viel Platz gehabt, zum her sitzen. Das war ein typischer thailändischer Platz gewesen. Also ich habe fast nicht reingepasst. Aber auf dieser Reise in Thailand ist mir etwas ganz besonders aufgefallen. Und das ist, wenn wir in Europa oder in Amerika oder zum Teil ja, in Australien nehme ich an, ist das überall so, dass man immer wieder sieht man eine Kille. In jedem Dorf hat es eine Kille, oder? Aber in Thailand hat es nicht in jedem Dorf eine Kille. Also wir haben ab und zu mal eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde gesehen, aber das war sehr selten gewesen. Aber dafür hat es überall, immer wieder hat man einen Tempel gesehen, einen buddhistischen Tempel. Etwa 94 oder 96% der Thailänder sind Buddhisten. Und vor jedem Haus, egal, ja, das ist noch interessant gewesen, weil es hat reiche, fast wie Paläste gehabt. Und zwischendrin hat es arme Hütten gehabt. Es hat in Bangkok zum Beispiel gibt's keine Slums, wie in anderen Grossstädten. Übrigens eine 12 Millionen Stadt. Und wir haben 7 Millionen in der Schweiz. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle. Sonst erzähle ich die ganze Ferien und das wollte ich nicht. Aber da hat es zum Teil Häuser gehabt, ganz ärmliche Hütten. Dann ein bisschen Mittelstandshäuser, prächtige Häuser und gerade wieder ein Hütli nebendran. Das war völlig normal gewesen. Aber vor jedem Haus, egal ob ärmlich oder reich, ist ein Geisterhaus gestanden. Das ist so eine, auf einer Säule, ein kleines Häuschen, wo sie auch Gaben, Opfergaben geben, so Reis und Wasser oder irgendwas steht dort immer drauf. Und egal wie ärmlich ein Haus war, das Geisterhaus, das war wunderschön gewesen, geschmückt und hat irgendwie fast gar nicht zum Haus gepasst. Und Wir haben auch verschiedene Tempel gesehen. Wir sind auch in einem Tempel drin gewesen, in Phuket. Und das ist, alles ist voller Gold. Alles ist wunderschön ausgeschmückt. Und das muss ein unglaubliches Geld kosten. An so einem Tempel. Unglaublich. Und ich bin dort drin gewesen, ich habe mir das angeschaut und dann ist mir so der Gedanke gekommen, und wie ist das bei uns? Wisst ihr, in Thailand nehmen alle Menschen, nehmen die Religion, den Buddhismus enorm ernst. Total ernst. Und wir? Ich bin mir fast ein bisschen beschämt vorgekommen. Es ist klar, wenn wir das anschauen, dass in dieser Religion, und ich habe auch gemerkt, ein bisschen nachgelesen, da hat sich auch viel vermischt, so Buddhismus mit Animismus, so Geisterglauben und so weiter. Und der Buddhismus passt ja nicht unbedingt zusammen, aber sie machen es gleich zusammen. Aber sie investieren viel Zeit und viel Geld und vieles von ihrem ganzen Leben in ihren Glauben. Und es ist klar, dass vielfach hat das mit Angst zu tun. Es hat zu tun mit Angst vor den Geistern. Dass wenn man den Geistern nicht genug gutes Hütli baut und immer wieder frisches, feines zu essen herentut, die haben übrigens Katzen gefressen, dass wenn sie das nicht machen oder nicht gut genug machen, dass ihnen nachher etwas passiert. Dass sie krank werden oder was auch immer. Oder dass sie, wisst ihr, das ist ja der Unterschied, einer der grössten Unterschiede zwischen dem christlichen Glauben und den anderen Religionen. Ist das wie den anderen Religionen, du weisst nie, ob du es geschafft hast. Du weisst nie, ob du gut genug bist. Du weisst nie, ob du in den Himmel oder ins Nirvana oder wie, wo auch immer her, dass du kommst. Du weisst es nie. Vielleicht bist du verurteilt dazu, in Ewigkeiten immer wieder neu geboren zu werden, als Mensch oder als Tier oder wie auch immer. Aber du weisst nie, ob es gut genug ist. Und das treibt die Menschen an, immer wieder zu investieren, immer wieder zu machen, immer wieder Geld zu geben, immer wieder neue Tempel zu bauen, schönere, bessere Tempel und Opfergaben. Das ist klar. Und bei uns ist es so, dass Jesus hat sein Leben gegeben für mich, damit ich kann leben. Es ist so, dass wenn ich Jesus annehme als mein Herr und an ihn glaube, dann bin ich gerettet. Und dann muss ich nicht mehr die ganze Zeit weiss nicht was alles machen, damit ich gerettet werde. Und das hat mich hat das recht beschäftigt. Irgendwo unser Glauben, wo ich manchmal, ich empfinde es fast ein bisschen als so ein bisschen ein Kumpelglauben, manchmal. Ein Kumpelglauben an den Gott, an den lieben Gott, wo unser Freund ist. Und das ist er. Aber manchmal, denke ich mir, haben wir fast die Ehrfurcht vor Gott, die Gottesfurcht verloren. Und wir nehmen gewisse Sachen gar nicht mehr so wahnsinnig ernst. Und ich habe mich auseinandergesetzt in den letzten Tagen mit dem 1. Thessalonicher Brief. Und ich werde eigentlich heute am Morgen den ganzen 1. Thessalonicher Brief predigen. Also ihr könnt euch darauf einstellen, es gibt etwa um 2 gibt es den Mittag. Nein. Nicht ganz so. Aber der Brief, was war es? 2:05, genau. Aber der Brief, der hat mich fasziniert. Der Paulus schreibt den Brief an Thessalonicher und er ist auf seiner zweiten Missionsreise ist er etwa ein bisschen mehr wie 3 Wochen in Thessalonich gewesen, bevor sie ihn abgeschoben haben ins Exil. Das heisst, sie haben ihn vorgeschickt, weil er ist plötzlich in Gefahr gewesen. 3 Sündig hat er in der Synagoge geredet. Und nachher ist es nicht zu bunt geworden. Aber ist eine Gemeinde entstanden, eine recht gute, eine starke Gemeinde ist entstanden in Thessalonich. Aber er musste gehen, ist dann weiter auf seiner Reise gewesen und er hat die Thessalonicher richtig Liebe bekommen. Und es steht so schön geschrieben, obwohl wir als Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen. Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Der Paulus ist bei den Thessalonicher gsi. Er hat ihnen das Evangelium verkündet und er hat ziemlich heftig reingebuttert, was das Zeug hält an Evangelium, an Lehre innerhalb von kürzester Zeit. Aber er hat nicht nur gelehrt, er hat auch gelebt mit ihnen. Und es ist ihm ganz wichtig, ein Vorbild zu sein für sie. Ihnen vorzuleben, was es heisst, Christ zu sein, als Christ zu leben. Er hat gekrampft Tag und Nacht, er hat gearbeitet, damit er Geld verdient, damit er niemandem irgendwie auf der Tasche muss liegen. Und in diesem Arbeiten hat er sie gelehrt und hat es ihnen gezeigt, wie er lebt. Als Christ. Und da ist eine innige, eine liebevolle Beziehung entstanden. Zwischen dem Paulus und den Thessalonicher. Das sind die ersten zwei Kapitel gewesen. Er hat auch in den ersten zwei Kapiteln schreibt er den Thessalonicher, wie wunderbar, dass es gehabt hat, wie wunderbar es ist. Die Liebe unter ihnen, wie die so stark war. Die Liebe untereinander war eine Stärke von den Thessalonicher. Und da sagt er, ja, da kann ich euch überhaupt nichts mehr dazu schreiben. Gott selber hat euch da gelehrt, wie ihr das leben sollt. Und wisst ihr, der Brief an Thessalonicher kommt mir fast ein bisschen vor wie der Brief an Reinacher. Auch da in dem Chor, in dieser Gemeinde, ist die Beziehung untereinander, die Liebe untereinander, die ist immer wieder da, immer wieder spürbar. Wenn man da herkommt, man fühlt sich wohl, man fühlt sich angenommen, man fühlt sich geliebt. Und das ist etwas Schönes. Und jetzt, er sorgt sich sehr um die Gemeinde. Er hat nur drei Wochen Zeit gehabt, zum ihnen zu buttern, oder? Hat das reichlich gemacht, aber nach drei Wochen, stellt euch vor, ihr kommt drei Wochen einen Offizier über und der lehrt und lehrt und lehrt, nachher geht er wieder und ein paar Jahre später steht es dann immer noch gleich. Und dann schickt er Timotheus, schickt er nach Thessalonich schauen, ob sie noch gut zuweg sind. Ob nicht der Teufel sie verführt hat zu irgendwas. Und der Timotheus geht zurück zum Paulus und sagt ihm, hey, alles gebongt. Easy, alles cool in Thessalonich. Jetzt könnte Paulus den Brief abschließen und sagen, hey, cool, weiter so. Aber das macht er nicht. Er ruft sie auf, in der Heiligung zuzunehmen, zu wachsen, immer weiter zu kommen. Immer weiter gehen. Nicht stehen bleiben. Was heisst denn Heiligung besser gut? Das ist ein bisschen komisches Wort, oder? Heiligung. Sind wir denn heilig? Sind wir heilig? Wir sind's. Wir sind Heilige, weil wir von Gott auf die Seite gestellt sind, besonders für ihn. Weil wir seine Kinder sind, sind wir Heilige. Aber jetzt sagen wir uns vielleicht, ja, wir sind Heilige, aber irgendwie sind wir doch noch nicht ganz so voll heilig drauf. Dimitri, bist du heilig drauf? Es kommt ein Schnaufen. Also, man kann sagen, der Dimitri ist noch nicht ganz heilig drauf. Also müssen wir dann noch zusammen reden, Dimitri. Heilig, heiliger werden, besser werden, näher an dem Bild von Jesus werden. Das ist doch, das ist Heiligung. Wir haben so ein cooles Lied in der Heilsarmee. So sie wie Jesus. Die Hoffnung ist in mir. In allem, was ich bin, in allem, was ich tue. So sie wie Jesus. Der Geist, das glaube ich, hilft mir dazu. Also das ist immer mehr werden wie Jesus. Das ist Heiligung. Und der Paulus, der bleibt nicht bei dem stehen, sondern er sagt ihnen, hey Leute, es gibt keinen Stillstand im Glauben. Es gibt kein Level. Wenn man das einmal erreicht hat, dann kann man easy peasy durchlaufen und dranbleiben. Ja. Das gibt's nicht. Es gibt entweder Wachstum oder das Gegenteil von Wachstum. Etwas anderes gibt es nicht. Und ich glaube, die Thessalonicher sind genau dort angelangt, an dem Punkt. Es ist gut gegangen, es ist gut gelaufen, sie haben die gröbste Verfolgung haben sie überstanden. Sie lieben einander, sie helfen einander, sie dienen einander. Alles cool. Aber es kann nicht so bleiben. Und darum kommt er und sagt, jetzt denkt aber dran. Die Thessalonicher haben eine Sorge, haben sie noch gehabt. Was mit diesen Leuten, mit diesen Christen ist, die gestorben sind. Weil in dieser Zeit, wo der Paulus weg war, hat es ein paar Christen gehabt, die gestorben sind. Ich weiss nicht, ob sie durch die Verfolgung gestorben sind, oder weil sie einfach alt gewesen sind oder krank gewesen sind. Wie auch immer, sie sind gestorben. Und dann erklärt er ihnen, ich tue nicht gross über das jetzt predigen, erklärt er ihnen, wie das ist mit der Wiederkunft von Jesus. Dass dann, zuerst, wenn der Tag kommt, dann stehen zuerst die Toten auf und dann, die noch da sind, die werden nachher emporgehoben, entrückt zu Jesus hin, gemeinsam mit denen von vorher. Würde eigentlich heissen, dass die vor uns gestorben sind, dass die noch nicht bei Jesus sind, dass die irgendwo aufbewahrt sind und dass wir nachher zusammen miteinander nachher einziehen ins Reich Gottes, in den Himmel. So verstehe ich das da. Und er redet zu ihnen über die Wiederkunft Jesus. Aber hört Leute, ihr wisst nicht, wann das die Zeit ist. Weil Jesus, der Tag kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Du weisst nicht, wann. Und wenn du verpennt hast, Entschuldigung, wenn du verschlafen hast, heisst das eigentlich, dann hast du es verpasst. Ups. Ja, wie ist jetzt das genau? Wenn Jesus wiederkommt und ich bin nicht parat, ja. Im Hebräer 12, Vers 14 lesen wir das auch noch. einer der wichtigsten Verse über Heiligung. Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Kann ein Christ, wo Jesus angenommen hat, verloren gehen? Kann er das? Es gibt Leute, die sagen, nein, kann man nicht. Wenn man mal Jesus angenommen hat, dann ist das gebongt. Und man ist gerettet oder man ist nicht gerettet. Fertig. Aber das heisst, da steht etwas anderes. Ohne die Heiligung, das heisst, ohne dass wir dranbleiben, ohne dass wir wachsen, ohne dass wir uns damit auseinandersetzen, mit dem, was Jesus von uns möchte, können wir verloren gehen. Wenn wir einschlafen. Und der Paulus sagt zu den Thessalonicher, sagt er, hey, ihr seid Kinder vom Licht. Ihr gehört zum Licht. Und in der Nacht schlaft man. Und ihr sollt nicht schlafen. Natürlich sagt er nicht, hey, jetzt Schlafentzug für die nächsten 20 Jahre. Nein, das meint er nicht. Er meint, es übertreibt aufs Schlafen. Als Christ. Als, ja, es ist ja alles so gut und so schön und so wunderbar. Ich will euch keine Angst machen. Auf keinen Fall. Aber ich möchte euch ermahnen. Und wisst ihr, was das Wort ermahnen bedeutet? Es bedeutet, an etwas erinnern. Also wenn ihr eine Rechnung nicht gezahlt habt, nach einer gewissen Zeit kommt eine Zahlungserinnerung. Hä? Zahlungserinnerung. Man sagt dann auch Mahnung. Oder? Denkt dran. Und es ist so interessant, wie das der Paulus sagt, ich han euch, ja, ich han euch fast angefleht, ich bin bei euch gsi und han euch gesagt, bleibet dran, wachs im Glauben, gang vorwärts. Wie steht's da? Ermahnt und getröstet und beschworen habe. Er hat sie beschworen. Er ist gegangen und hat gesagt, hey, Dimitri. Entschuldigung, es ist zwischen Dimitri und mir, gell? Hey, Dimitri. Bleib dran. Bleib dran. Hey, freu dich immer wieder, auch wenn es dir nicht gut geht. Du sollst dich freuen. Bleib dran, Mann. Easy. Und er schreibt, ich bin zu jedem Einzelnen gegangen. Ich bin zu jedem Einzelnen gegangen. Und bin hergegangen zu der Marian. Marian, bist dankbar in alle Dinge. In allem. Weisst, auch wenn es dir mal dreckig geht. Egal. Gott weiss warum. Bist dankbar in alle Dinge. Und er ist weitergegangen zu allen möglichen und hat nicht gesagt, hey Leute, ich beschwöre euch. Silvia, ich beschwöre dich, bleib dran. Nicht einschlafen. Roland, bleib dran. Also, was hat er denn gesagt? Lösch den Geist nicht aus. Lösch den Geist nicht aus, der dir ist gegeben. Lass auf den Geist. Lass den Geist in dir wieder wirken. Macht, was er dir sagt. Oder was haben wir? Silvan. Silvan. Bette, Mann. Bette Tag und Nacht. Immer wieder. Du musst eine Haltung haben vom Gebet. Du musst dranbleiben. Das heisst nicht, dass du nicht beim Autofahren musst die Augen zumachen und die Hände falten. Das wäre gefährlich. Nein, Silvan. Du, bei dir wäre es besonders gefährlich. Entschuldigung, das war ein interner. Vielleicht würde es nützen. Aber bleib dran im Gebet. Und Paul, wo ist der Paul? Paul, schau dazu, dass niemand Böses mit Bösem vergeltet in dieser Gemeinde. Wach drüber. Das ist dein Job. Weiset die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch den Schwachen an. Edith, nimm dich den Schwachen an. Kümmere dich um sie. Bleib dran. Und ihr Reinacher, Leute, ihr, die einander so lieb habt, gebt euch nicht zufrieden. Wachset weiter, strebet weiter nach dieser Liebe zueinander. Auch die ein bisschen schräg drauf sind, die haben eure Liebe besonders nötig. Bleibt dran. Damit ihr an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, dass ihr dabei seid. Bleibt dran. Björn, bleib dran. Drei nachher zu ermutigen und zu ermahnen, dran zu bleiben. Wisst ihr, das ist mein Job. Das ist meine Aufgabe. Darum stehe ich da auf dieser Kanzel. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal stehe ich auch unten, ich weiss. Aber für das bin ich da, um nicht nur um das, was euch in den Ohren gut tut, zu erzählen, sondern auch das, was schwierig ist. Auch das, was wir wissen müssen. Und wisst ihr was? Das ist nicht nur mein Job. Sondern Paulus sagt auch, jetzt sind wir schon fast am Schluss vom Thessalonicher Brief. Im Kapitel 5, Vers 11 steht, deshalb ermahnt einander. Und er baut einer den anderen, wie ihr auch tut. Aber macht's. Wisst ihr, ich kann nicht jede Woche bei jedem von euch vorbeikommen und euch ermahnen, ermutigen und trösten. Es geht gar nicht. Ich könnte manchmal ein bisschen mehr, ich weiss. Aber für das sind wir auch da gegenseitig. Es geht nicht darum, beieinander zu meckern, was der andere falsch macht. Sondern es geht darum, einander anzuführen und zu sagen, hey, bleib dran. Ich glaube, das ist das Wort vom Tag irgendwie. Bleib dran. Bleib dran. Gang weiter. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du schon hast. Sondern gang weiter. Und was mir so aufgefallen ist bei diesem Brief, Er nimmt massig Zeit, über die Vergangenheit zu reden, über ihre Qualitäten, die sie haben, über die Wiederkunft Christi, über den Timotheus, der zu ihnen gereist ist. Und dann nachher, am Schluss, fängt er an und dann zählt er auf. Dann sagt er, worin das die Heiligung liegt. Ihr habt es vorher schon ein bisschen gehört. Vorher hat er alles mega ausgeschmückt und hin und her und auf und ab und dann kommt, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Zuerst mega riesig ausgeschweift und dann nachher zack, 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 zack. Wieso das? Das ist das, was er ihnen reingebuttert hat. In dieser Zeit, wo er da war. Das ist das, was er sie gelehrt hat. Eins nach dem anderen. Und sie wissen genau, was er meint, wenn er das sagt. Und ich mache eine Predigt jetzt über den ganzen Thessalonicher Brief. Und nachher werden wir eine Predigtreihe machen über die paar Verse. In der nächsten Zeit werden wir über das anschauen. Wenn wir diese Sachen anschauen. Ich werde das jetzt nicht einzeln anschauen. Ja, viel zu lang. Ich weiss nicht, vielleicht, wie es euch geht jetzt. Vielleicht sind wir ein bisschen erschlagen von dem gerade. So, all dem, was man jetzt gerade sollte und müsste und so weiter. Aber am Ende von diesem Brief ermutigt Paulus noch einmal und sagt, und erinnert daran, dass das Werk von der Heiligung ist nicht nur das, dass wir uns anstrengen und uns Mühe geben, sondern Gott ist es, wo die Heiligung in uns vollbringt. Und der ist treu. Ich weiß nicht, wieso jetzt gerade geht. Aber vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, nein, ich möchte wieder neu verwachen. Ich möchte wieder neu verwachen. Und neu zu dem Gott hin, ja, das wieder erneuern. Ich will in der Heiligung wieder wachsen. Ich will wieder Sachen ernst nehmen, die ich bis jetzt vernachlässigt habe. Und dann ist die Gelegenheit da, dann könnt ihr dafür kommen, ihr könnt da vorne herknündeln und jemand wird mit euch beten. Und wir singen, in dieser Zeit singen wir das, den Chorus so sein wie Jesus. Könntest du das begleiten, Marianne? Das wäre... ...87. Haben wir es auf dem Beamer? So sein wie Jesus, gut. Und dann ist